von dem her, genau. Also Regeneration ist 90% des Alltags, würde ich sagen. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach auch den zumindest mal gleich viel Wert oder Wertschätzung dem Thema widmen als dem Training selbst.
Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mal wieder mit einem Interviewgast, nämlich Björn Eberhardt. Schön, dass du dabei bist, Björn.
Patrick, danke für deine Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
Wir haben uns vor ein paar Wochen schon mal ausgetauscht über unsere jeweiligen Expertisen, beziehungsweise natürlich auch über die Bereiche, wo sich unsere Arbeit einfach überlappt. Und auf deinem Instagram-Account steht offiziell so als Beschreibung, wenn man das so nennen darf, Performance und Sleep Expert. Nimm mich, beziehungsweise vielleicht die Zuhörer gerne am Anfang mal kurz mit. Was ist die Story dahinter? Warum Performance und Sleep Expert?
Gerne. Dann hole ich mal ein bisschen weiter aus und sage so ein bisschen, wo ich herkomme ursprünglich und wie es dazu gekommen ist sozusagen. Ich persönlich bin Fußballer gewesen, 20 Jahre lang, davon ungefähr 10 Jahre leistungsorientiert gespielt. Das heißt, Sport war schon immer und ist es auch noch Lebensmittelpunkt für mich. Und über die, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahre kam immer mehr dazu, neben dem Sport beziehungsweise neben dem Fußball. Mit 18 habe ich Krafttraining begonnen und bis heute auch fortgeführt. Mit dem Krafttraining kam dann auch so ein bisschen mehr Bewusstsein für die Ernährung. Früher, so bis 18, 19 im Fußball, muss ich dazu sagen, leider habe ich halt das gegessen, was auf dem Tisch stand zu Hause. Habe mir da wenig Gedanken gemacht über Themen wie Ernährung, Themen wie Stressmanagement, damals noch in der Schule oder eben auch Thema Schlaf. Und je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir so das Thema Erholung auch und Regeneration, um eben all das machen zu können, worauf ich Lust habe über den Tag verteilt. Das ist mittlerweile bei mir zum einen die mentale Belastung, das heißt zu arbeiten, ganz klassisch. Zum anderen aber auch täglich meinem Sport nachzugehen und da auch über eine gewisse Zeit leistungsfähiger zu werden, meine Performance abrufen zu können, die ich mir vorstelle und langfristig auch mittlerweile, ich bin jetzt 32, bei mir ist das Thema Longevity jetzt auch immer relevanter. Das heißt, auch dahingehend sozusagen Dinge machen zu können, die darauf einzahlen. Und ich würde sagen, vor ungefähr fünf Jahren bin ich auch so ein bisschen in das Thema Biohacking reingerutscht. Habe da mich sehr tief eingefuchst, viel ausprobiert an mir selbst erstmal. Practice what you preach ist eigentlich so einer meiner Hauptredos. Was für mich funktioniert dann hoffentlich auch für andere. Ich gebe aber nichts raus oder gebe keine Empfehlungen raus, die ich jetzt auch selber nicht irgendwie in irgendeiner Weise getestet habe. Oder die so wissenschaftlich hinterlegt ist, dass es da gar keine Zweifel gibt, dass es funktioniert. Mit dem Biohacking kam eigentlich auch so ein bisschen mehr Bewusstsein auch nochmal für meinen Körper. Das Ziel beim Biohacking ist einfach, den Körper besser kennenzulernen, ne? Und bestenfalls ohne irgendwelche externen Einflüsse, sei es jetzt zum Beispiel ein Arzt, gesund zu sein, gesund zu bleiben und leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und mit der Zunahme der sportlichen Aktivitäten, würde ich sagen, über die letzten Jahre, mit der täglichen physischen Belastung, habe ich mir auch immer mehr Gedanken gemacht, wie die Regeneration optimiert werden kann, um eben dahingehend bestmöglich aufgestellt zu sein. Und neben der Ernährung hat sich dann vor allem auch das Stressmanagement als nächsten Schritt so ein bisschen herauskristallisiert. Das heißt, wie kann ich es verbinden in einem Alltag, meine 7, 8, 9 Stunden arbeiten mit meinem Sport sozusagen. Das heißt, sowohl die mentale als auch die physische Komponente. Und darauf basierend dann war mein erster Touchpoint mit dem Thema Schlaf ein Podcast mit Matthew Walker, Dr. Matthew Walker. Mhm. Kennst du vielleicht so ein bisschen die Schlaf-Koryphäe. Und der hat mich wirklich zum Staunen gebracht, muss ich sagen, und habe mir dann sein Buch bestellt, das Buch gelesen, mittlerweile, glaube ich, 3, 4 Mal durchgelesen, jetzt erst kürzlich wieder. Und das hat mich so in das Thema Schlaf auch nochmal tiefer eintauchen lassen. Und ich muss sagen, hier zurückblickend, Ernährung ist wichtig. Ich glaube, das Stressmanagement ist wichtig. Das heißt, die mentale Komponente, das Mindset, da bist du der Experte. Und Schlaf hat sich so für mich persönlich und auch so mit meinen Erfahrungen, die ich mit anderen Klienten gemacht habe, also das Fundament von all dem anderen herausgestellt, als der wichtigste Aspekt, ehrlich gesagt, von der Regeneration. Gleichzeitig aber auch häufig der am häufigsten nicht missachtet, aber zumindest mal stiefmütterlich behandelt wird, sage ich mal. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mein Leben zum einen sehr ganzheitlich aufgestellt habe, was das Thema Gesundheit angeht. Das heißt einmal Training, Ernährung, wie gehe ich mit Stress um im Alltag und dann eben die Komponente Schlaf. Und dieses Gesamtpaket, da habe ich mir über die letzten Jahre sehr viel Wissen angeeignet, sehr viel persönliche Erfahrung gesammelt und das möchte ich jetzt auch einfach weitergeben, weil es für mich ein sehr, sehr gutes, ich glaube, es geht auch viel um ein Lebensgefühl, das daraus entsteht und das hat sich für mich sehr, sehr positiv entwickelt und habe mich jetzt vor 2 Jahren an dem Punkt gefühlt und bereit gefühlt, das sozusagen weiterzugeben, andere Menschen dabei zu unterstützen, mehr Energie in den Alltag zu bringen, leistungsfähiger zu sein und auch langfristig gesund zu bleiben. Und daher kommt der ganzheitliche Ansatz. Und das Thema Sleep habe ich insbesondere hervorgehoben, wie ich es gerade beschrieben habe, für mich persönlich der wichtigste Aspekt, um leistungsfähig zu sein.
Alright, danke dir für den kleinen Überblick. Jetzt ist es, glaube ich, für die meisten so, auch definitiv bei immer noch sehr, sehr vielen Athleten, dass wenn wir über Performance sprechen, der Fokus für die meisten immer auf der Performance liegt und nicht auf der Recovery-Komponente, die dadurch natürlich auch oder dafür eine auch extrem große Rolle spielt. Was glaubst du, warum das Recovery-Thema und vielleicht auch speziell nochmal das Schlafthema von vielen so sehr unterschätzt wird?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass, und da nehme ich mich vielleicht auch so ein bisschen als eigenes Beispiel. Ich glaube, das kann man in der Arbeitswelt als auch im Sport relativ gleichermaßen beschreiben, dass so ein bisschen der Drang, mehr zu machen und dann zu denken, dass man besser wird dadurch, also die Leistungsfähigkeit sozusagen. Das heißt, ich trainiere mehr, dadurch muss ich ja auch besser werden. Und ich arbeite mehr, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Erfolg habe mit dem, was ich tue, sollte eigentlich steigen. Aber ich glaube, es wird mir jeder bestätigen, dass vor allem die vielleicht ein bisschen zu viel gemacht haben, sei es jetzt im sportlichen Bereich, das heißt Übertraining, dadurch sich verletzt, dadurch vielleicht sogar im Worst Case Karriere beendet, weil die Ratio einfach nicht gepasst hat von Belastung und Entlastung. Genauso ist es aber in der Arbeitswelt, das heißt, Thema Burnout ist in den letzten Monaten, Jahren immer wieder präsent. Das heißt, die Leute sind zu sehr oder belasten sich zu sehr und vergessen dabei die Entlastung und die Erholung. Und es ist grundsätzlich ist es ein relativ einfacher Ansatz, Thema Superkompensation. Das hatte ich noch in der Schule beim Abitur. Es kommt ein Reiz rein und wenn du den Reiz bestmöglich ausnutzen möchtest, um eben Wachstum zu generieren, brauchst du eben eine gewisse Anzahl an Regeneration. Und wenn das so ist, dann wirst du eine Superkompensation erleben. Das heißt, du wirst leistungsfähiger. Wenn das eben nicht der Fall ist, kannst du die Kurve anschauen, die leider nicht hochgeht, sondern langfristig runter. Das heißt, deine Leistungsfähigkeit nimmt immer weiter ab. Und ich persönlich, ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Thema, betrachte Recovery nicht mehr als nur Regeneration, sondern für mich ist Regeneration ein Lifestyle, ehrlich gesagt. Was meine ich damit? Wir nehmen mal an, dass ein Athlet oder eine Athletin ungefähr im Schnitt 1 bis 2 Mal Training hat pro Tag. Und das sind so in Stunden so zwischen 2 und 4 Stunden, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir das auf die 24 Stunden rüberbringen, die wir über den Tag haben, sind das ungefähr 10-15%. Und die anderen 90-85% ist nur Regeneration. Das heißt, die Frage ist eigentlich, beziehungsweise man braucht sich die Frage gar nicht stellen, was wichtiger ist, weil der größere Hebel ist definitiv bei den 85-90% als bei den 10%. Ich glaube, bei den 10% geht es vor allem darum, einen Reiz zu setzen. Das ist wichtig für Wachstum und auch progressiv zu trainieren. Gleichzeitig findet aber die Magic in der Erholung statt. Und von den, sagen wir mal, 22 Stunden, die man dann hat, sind halt bestenfalls noch 8-10 Stunden Schlaf. Das heißt, fast die Hälfte läuft einfach nur auf Schlaf raus, was das Thema Regeneration angeht. Und demzufolge glaube ich, dass Regeneration nicht nur Regeneration ist, sondern alles, was du vor und nach der Trainingseinheit machst, einschließt.
Ich glaube, gerade der Punkt ist nochmal super relevant, weil ich glaube, sich das jeder extrem gut vor Augen halten kann und einfach mal erkennen kann, so, okay, ich habe vielleicht meine 2-4 Stunden Training pro Tag oder anteilsmäßig dann irgendwie meine 10-15% und es aus der Perspektive eben gar keinen Sinn macht, sich nur auf diese 10-15% zu versteifen und zu sagen, okay, da liegt mein Erfolgspotenzial und da liegt mein Wachstum und ich vernachlässige die 85% oder 90%, die dahinter stehen, komplett und hoffe, mit den 10-15% dann das Maximum aus mir rauszuholen.
Ja, absolut. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass es funktioniert, vor allem langfristig, würde ich sagen. Von dem her, genau, also Regeneration ist 90% des Alltags, würde ich sagen. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach auch den zumindest mal gleich viel Wert oder Wertschätzung dem Thema widmen als dem Training selbst. Auch wenn das Training super viel Spaß macht, manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt auch Tage, an denen es ein bisschen weniger viel Spaß macht. Aber ist auch was ich für mich persönlich festgestellt habe. Als ich den Hebel so umgeschalten habe, aus, okay, wie gestalte ich denn meine Trainingsbelastung und meine Regeneration, wurde auch meine Leistungsfähigkeit besser. Und das sehe ich immer häufiger, dass ja Athleten das noch nicht so sehen. Und dafür gibt es Gründe, die darf man dann rausfinden, das Warum dahinter verstehen und dann gemeinsam daran arbeiten, wie man das Thema Regeneration mehr zur Priorität macht am Ende des Tages.
Jetzt haben wir, glaube ich, schon relativ klar irgendwie gemacht, dass so ein großer Fehler ist natürlich für alle wäre, so diese 85-90% komplett zu ignorieren. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus andere irgendwie super häufige Fehler, die Menschen, Athleten in ihrer Recovery immer wieder machen, die dann dazu führen, dass sie am Ende nicht die Ergebnisse bekommen, die sie gerne hätten?
Ich glaube, am Ende des Tages ist jeder ein Individuum. Und man darf das als solches betrachten. Das bedeutet, dass was für den Michael funktioniert, funktioniert für mich vielleicht nicht. Das heißt, hier geht es auch viel ums Thema Ausprobieren und nicht einfach generalistische Lösungen nehmen und versuchen, die anzupassen oder beziehungsweise anzuwenden für sich selbst und dann zu merken, na gut, aber ich mache jetzt schon seit irgendwie 3 Wochen oder 4, 5 Wochen Meditation, aber irgendwie wirkt es bei mir nicht. Das ist in Ordnung. Meistens geht es dauert ein bisschen länger, bis man den Effekt spürt. Aber nur als Beispiel, dass es dann vielleicht nicht das ist, was für dich funktioniert als Persönlichkeit, für deinen Alltag, für deinen Lifestyle. Das heißt, herauszufinden, was für dich funktioniert und vor allem nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern bestenfalls Monate oder Jahre. Weil nur das ist meiner Meinung nach nachhaltig. Und es ist wie im Training, Regeneration. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Meditation nehmen, du kannst anfangen mit Meditieren, aber es kann sein, dass du die ersten Wochen, Monate gar nichts merkst. Und irgendwann kommt der Tipping Point und du wirst achtsamer, wirst fokussierter, mental stärker. Da heißt aber dranbleiben und durchziehen und nicht frühzeitig sozusagen damit zu stoppen. Das heißt auch ein bisschen Geduld mitzubringen für neue Dinge, die implementiert werden. Und ich glaube, das Thema Regeneration als solches, wenn wir, sagen wir mal, normale Menschen versus Athleten nehmen, Athleten sind für mich auch normale Menschen. Die haben auch ihre Struggle. Die haben auch Emotionen, glücklicherweise, und haben vielleicht auch Beziehungsprobleme oder Stress in der Family, was auch immer. Das heißt, das sind eigentlich eher sehr, sehr ähnliche Herausforderungen auch über den Tag verteilt. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch wichtig, sich immer zu fragen, warum regeneriere ich denn? Also das Why behind the what. Warum gehe ich jetzt heute früher ins Bett und gönne mir die 9, 10 Stunden Schlaf, anstatt vielleicht am Handy zu hängen oder mit der PlayStation zu spielen und bis nachts um 1 irgendwie. Am nächsten Tag hast du Training um 9, schläfst vielleicht 7 Stunden nach einem anstrengenden Tag. Dann ist die Regeneration wahrscheinlich nicht optimal. Das heißt, warum möchtest du am nächsten Tag, beziehungsweise warum möchtest du den Schlaf priorisieren, um am nächsten Tag potenziell wieder volle Leistungsfähigkeit zu haben, um die beste Version von dir zu sein, mental, emotional, physisch. Das heißt, das Warum auch nochmal besser zu verstehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und potenziell auch nochmal ein wichtiger Aspekt im Coaching, um den Klienten da ein bisschen dabei zu unterstützen und das nochmal ein bisschen zu schärfen, das Bild auch, warum man das eigentlich macht, entsprechend zu schlafen, sich entsprechend zu ernähren und so weiter und so fort. Und häufig, ich muss ich ehrlich sagen, auch aus meiner Erfahrung raus, es hat mich selber überrascht, fehlt tatsächlich auch einfach das Wissen. Das heißt, viele Athleten sind einfach irgendwie in gewissem Maße auch Allein- oder Einzelkämpfer. Gerade in Sportarten jetzt nicht wie Fußball, wo das Geld links und rechts reinfließt und die vor allem Männer gefühlt alle möglichen finanziellen Mittel haben, sich jegliche Art von Coaching oder Unterstützung zu holen, ist halt bei vielen, ich sag mal, Randsportarten jetzt nicht so der Fall. Und davon gibt es halt deutlich mehr, ne? Deutlich mehr Athleten in dem Bereich. Das heißt, da ist sehr viel Eigeninitiative auch gefragt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da nicht nur im Athletenbereich, aber auch, sag ich, normale Menschen einfach da nur ein bisschen die Eigeninitiative fehlt häufig. Wo ich dann auch gerne bereit bin, die Education oder die Bildung da zu übernehmen in dem Bereich. Deswegen bin ich auch unter anderem im Coaching unterwegs. Aber da ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Das heißt, sie wollen dann auch nichts falsch machen. Das ist auch noch so ein bisschen meine Erfahrung, wo ich mir manchmal denke, okay, du bist Leistungssportler oder Leistungssportlerin, dein Körper ist dein Nonplusultra und du musst eigentlich alles dafür tun, dass dein Körper entsprechend performen kann. Und wenn es dann ein typisches Beispiel ist, zum Beispiel, dass häufig Athleten zu wenig essen, ne? Dadurch entsteht ein Energiedefizit, das sich dann wieder negativ auf die Leistung auswirkt. Was eigentlich grundsätzlich aus meiner Coaching-Perspektive völlig normal ist eigentlich, dass man genug essen muss, wenn man viel Energie verbrennt, um eben leistungsfähig zu bleiben. Was für viele halt ein Struggle bedeutet. Ich meine, wir liegen dann da häufig bei 4, 5, 6.000 Kalorien pro Tag. Das ist natürlich nicht so einfach, das reinzubekommen. Aber so Kleinigkeiten, die schon einen sehr, sehr großen Impact ausmachen. Und ich bin grundsätzlich abschließend vielleicht noch ein Freund von Basics. Das heißt, mach die Basics richtig. Schau drauf, dass du genug isst, genug Eiweiß zu dir nimmst, genug Kohlenhydrate zur richtigen Zeit konsumierst, deine x Stunden Schlaf bekommst für eine optimale Erholung. Schau, dass du über den Tag verteilt immer wieder Pausen auch einbaust, mental vor allem. Such dir Dinge, mit denen du abschalten kannst, dich vorbereiten kannst, mental auf Wettkämpfe. So das Gesamtbild einfach. Und da reichen häufig tatsächlich schon, in Anführungszeichen, die Basics. Wenn du die richtig machst, bist du eigentlich schon in den Top 5, ehrlich gesagt. Und das natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich glaube, die ganzen Top-Athleten, wenn du die fragst, was die anders machen, die werden dir wahrscheinlich sagen, dass sie einfach seit in den letzten 10 Jahren jeden verdammten Tag versucht haben, die Basics bestmöglich durchzudrücken, mit ein paar Nice-to-Have noch ergänzt, was gut für sie passt. Aber der große Teil ist Basics, denke ich.
Absolut. Ich meine, es gibt nicht umsonst dieses schöne Sprichwort, dass die ja, Besten keine außergewöhnlichen Dinge tun, sondern meistens die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut und dementsprechend halt den Fokus genau darauf gelegt haben. Und glaube natürlich auch ein Stück weit, kannst du gleich nochmal Feedback geben, so dass unsere heutige Zeit natürlich auch super viel Potenzial bietet, sich dann trotzdem auch in dem ganzen Bereich das gilt sowohl für den Performance-Bereich als auch für den Recovery-Bereich, viel zu sehr eben in diesen kleinen Details zu verlieren, die gar nicht so einen großen Impact machen, weil wir haben natürlich Zugriff auf irgendwie, du hast vorhin Biohacking angesprochen, irgendwie ein riesen Arsenal an irgendwelchen Hacks und Tricks und Tipps, die uns alle irgendwelche coolen Sachen versprechen, die aber am Ende vielleicht irgendwie 0,01% Verbesserung machen, wohingegen vielleicht eine Grundlage, an der ich arbeiten würde, irgendwie 5-10% Verbesserung ausmachen würde.
100%. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Social Media getriebene. Eine Herausforderung, die jetzt unsere Generationen vor uns noch nicht so hatten. Wenn dann, ja, ich nenne keine Namen, aber ich nenne mal Gadgets, eine Terragun oder zum Beispiel irgendwelche Massagetools allgemein über Instagram reinfliegen, die dann super vermarktet werden und die Athleten dann häufig auch mir schreiben so, hey, wie ist das? Ist das geil? Sieht geil aus. Und ich denke mir so, ja, kannst du machen, klar. Aber sind deine Basics schon in place? Also Ernährung, Stressmanagement, Schlaf, so was das Thema Erholung angeht. Wenn das in place ist und das funktioniert reibungslos, was bei den meisten halt noch nicht der Fall ist, dann schau gerne, was noch so in Frage kommt. Auch sowas wie Sauna und Kältetherapie, auch ein super Tool. Aber es sind halt, wie du angesprochen hast, es sind halt nicht die 80% Grundlagen, sondern es sind halt eher in den letzten 10-20% unterwegs. Und du wirst halt 4 Stunden Schlaf nicht mit 20 Minuten Sauna fixen können. Das ist halt irgendwie auch, oder sollte einleuchten hoffentlich. Und deshalb, ja, bin ich da voll bei dir mit Thema Basics first und alles machen. Und bei Basics ist auch schwer auf Instagram dann. Wenn man stellt sich vor, ich teile jeden Morgen einfach meine Schlafstunden. Das sind 8 Stunden, 7 Stunden 50, 7 Stunden 45. Super langweilig. Langweilig. Aber das ist es halt. Also zu versuchen, jeden verdammten Tag deine Schlafstunden zu bekommen, ist nur ein Beispiel mit Schlaf. Aber du kannst natürlich nicht verkaufen und damit Kohle machen, in dem Sinne. Wie jetzt zum Beispiel mit einer fancy Terragun, die sich dann jemand durchtrainiert ist, irgendwie an Oberschenkel hält. Ja, und das ist etwas, wo so ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, reinkommen muss. Und auch hier wieder, ich im Coaching versuche, wirklich da den Fokus drauf zu legen, weil ich glaube, dass da eben auch noch bei den meisten am meisten rauszuholen ist, einfach von der Leistungsfähigkeit.
Ja, definitiv, wie du schon sagst, so der irgendwie Wow-Faktor ist natürlich da nicht so dabei bei diesen Basics und trotzdem finde ich es immer wieder spannend, dass ich gerade in den letzten Monaten, Jahren, gerade durch verschiedene Netflix-Dokumentationen gab es ja in vielen Sportarten irgendwie auch diverse Einblicke mal so ein bisschen hinter die Kulissen, egal ob es jetzt irgendwie bei Breakpoint ist mit Tennis oder Drive to Survive in der Formel 1 und man so ein bisschen zumindest mal sieht, nicht im Detail, aber ein bisschen sieht, was machen die Athleten denn hinter den Kulissen so eigentlich und man dann auch feststellt, okay, die machen eigentlich nichts anderes als meine Trainingskollegen, mit denen ich jeden Tag trainiere, nur halt wahrscheinlich ein Stück weit disziplinierter, konsequenter, ausgiebiger und mit mehr Fokus, aber nicht so, dass sie plötzlich da irgendwie den Vorhang lüften und irgendwie 1000 Geheimtechniken ausgraben, von denen noch nie jemand gehört hat.
Ja, 100%. Ich hatte diese Breakpoint-Doku auch angeschaut. Ich war teilweise sogar ein bisschen erschrocken, wie viel Potenzial noch offen ist. Zumindest mal von dem, was man gesehen hat. Teilweise, wie die Jungs sich warm gemacht haben, den Alcaraz und Djokovic. Das war schon krass. Es war allein das Warmmachen habe ich gesehen. Okay, der ist wirklich top, top, top. Da geht wirklich einiges auf mit Jonglieren und Bällen hin und her und so weiter und so fort. Gut, der Nick Kyrgios, habe ich jetzt erst kürzlich einen Podcast angehört, ist natürlich ein Special Case. Faszinierend, wie man mit in Anführungszeichen so wenig Aufwand rumherum so weit kommen kann. Super talentierter Kerl. Aber für ihn ist es dann auch okay, nicht zu den Top 3 zu gehören, sondern er macht es dann halt, weil es ihm Spaß macht und hat dann andere Beweggründe und versucht halt nebenher das Leben noch so ein bisschen mehr zu genießen. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn du dich wirklich dedicatest, dann hast du halt nichts anderes als den Sport und dessen darf man sich dann halt auch bewusst werden, dass die Top 3, so einer wie Nadal, Djokovic, aber auch Federer, für die gibt's halt herzlich wenig neben dem Sport, ne? Da ist es halt 5 Stunden auf der Platte und der Rest ist dann Recovery, und ansonsten noch ein bisschen Family, aber das war's dann im Großen und Ganzen in den meisten Tagen wahrscheinlich schon. Und dieser Sacrifice oder die Opfer, die man da bringen darf, muss, Dessen darf man sich halt bewusst sein. Nicht jeder ist dafür bereit. Und so einer meiner Sprüche zum Thema Basics noch, was die halt sehr gut machen, ist so fall in love with the basics. Und das haben die anscheinend verstanden. Und ja, da ist mir jetzt auch nichts aufgefallen, was super crazy war, ehrlich gesagt. Man hört auch so, auch noch ein Beispiel. Haaland ist in einem Podcast und erzählt, dass er Blaulichtfilterbrille trägt. Und ganze Welt rastet aus und denkt so, what the fuck, der Kerl ist krank unterwegs. Und ich mir denke so, ja, okay, er ist halt Leistungssportler, er verdient damit Millionen und das ist halt alles, was er macht. Und jetzt trägt er eine Blaulichtfilterbrille. So, mein Kollege Ralf trägt die auch schon seit 3 Jahren und ich jetzt auch schon seit 2 Jahren. Aber wir haben dann natürlich die Reichweite in dem Sinne nicht. Aber was will ich damit sagen? Am Ende des Tages machen die Jungs vielleicht etwas Besonderes für den normalen Menschen, aber es sollte nichts Besonderes sein für den Athleten in dem Sinne, meiner Meinung nach, weil eben der Fokus wirklich nur auf der Optimierung des Körpers und der Leistungsfähigkeit und natürlich auch der mentalen Komponente liegt. Das heißt, es ist für mich, so hart es jetzt vielleicht klingt, aber es sollte selbstverständlich sein, sich mit damit auseinanderzusetzen und da alles rauszuholen, links und rechts zu schauen, was möglich ist. Und wirklich die Zeit auch da zu investieren. Und Beispiel noch kurz zum Roger Federer, was ich auch immer wieder in Vorträgen teile, gerade am Anfang, wenn es ums Thema Schlaf geht, dass die Leute auch ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen, wie wichtig es ist. Also so ein GOAT nenne ich ihn jetzt einfach mal aus dem Tennisbereich. Djokovic ist es mittlerweile, aber wir nehmen jetzt einfach mal den Federer auch noch dazu. Der Kerl schläft halt 10, 11 Stunden pro Tag. So. Und ich habe herzlich wenig Athleten kennengelernt, die ähnlich viel Stunden schlafen. Und im Athletenbereich ist halt so der Normal-Otto 7 bis 8 Stunden, würde ich sagen. Und im Athletenbereich darf es halt schon eher Richtung 9, 10 Stunden gehen, weil einfach der Bedarf höher ist, gerade von der körperlichen Erholung. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele die Anzahl der Stunden nicht bekommen. Dann spielt natürlich auch noch Schlafqualität eine Rolle. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig. Das heißt, wie gut Tiefschlaf und REM-Schlaf ich bekomme. Aber allein das schon, wo dann Leute sagen, 10, 11 Stunden, wie soll ich das machen? Ja, der schläft natürlich nicht 10, 11 Stunden am Stück, aber der macht halt einen Mittagsschlaf von 1,5 Stunden zum Beispiel. Das heißt, so ein bisschen polyphasisch unterwegs, wie wir dann halt als Kinder noch. Zum Beispiel. Und ja, bei ihm ist halt, der spielt bis 40 auf einem Niveau Tennis. Und der Djokovic wird es genauso tun. Und das kommt halt nicht von irgendwo her. Das heißt, da ist der Fokus wirklich auf der Pflege auch gelegen. Und vor allem auf der Regeneration, je älter sie werden. Ne? Das sagt ja, glaube ich, jeder. Das ist immer wichtiger. Sie verbringen immer weniger Zeit auf dem Platz und immer mehr Zeit beim Optimieren der Regeneration, um was da noch so möglich ist.
Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, natürlich so das ganze Recovery-Thema ist jetzt nicht so ein One-Fits-All-Thema, wo man sagen kann, okay, es gibt für jeden die einheitliche Lösung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, gerade auch wenn wir über so das Thema Schlaf sprechen, ein paar Grundprinzipien, die, glaube ich, jeder auch verinnerlichen darf. Abseits von dem vielleicht auch, was du schon angesprochen hast, gerade wirklich ausreichend zu schlafen, natürlich vielleicht als Athlet, auch wirklich eher nicht mit 7, 8 Stunden zu kalkulieren, sondern eher zu schauen, okay, vielleicht 9, 10 Stunden mit einem Mittagsschlaf kombiniert. Was sind darüber hinaus so Grundprinzipien für wirklich guten Schlaf, die einfach jeder auf dem Level beherzigen sollte?
Ja, ist eine gute Frage und ich würde dir tatsächlich auch so beantworten, ich sage, es ist echt sehr schwierig zu verallgemeinern, aber ich kann dir gerne so 3, 4, 5 Punkte nennen, die ich denke, die sehr wichtig sind und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach und auch wissenschaftlich basiert, so das Wichtigste eigentlich, was man beachten sollte, ist, dass du einen regelmäßigen Schlaf bekommst. Das bedeutet, zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Plus, minus, maximal eine halbe Stunde, Stunde. Und bitte auch am Wochenende in dem Bereich bleiben. Hintergrund ist einfach der, dass dein Schlaf-Wach-Rhythmus an hormonelle Prozesse auch im Körper connected ist. Und der Körper liebt Regelmäßigkeit, gerade wenn es zum Thema Hormonausschüttung kommt, Thema Melatoninproduktion. Melatonin ist das Schlafhormon, das ausgeschüttet wird abends, dass man einschlafen kann und auch durchschlafen kann. Und noch weitere Prozesse, Stoffwechselprozesse, Verdauungsprozesse etc. Das heißt, so gleichmäßig wie möglich ins Bett zu kommen, auch am Wochenende, da nicht unbedingt 2-3 Stunden länger aufbleiben, nur weil es Wochenende ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, verwende Licht als dein Freund und Helfer und vermeide Licht, wenn es in die Abendstunden geht. Was meine ich damit? Ich persönlich wirklich empfehle jedem, möglichst früh morgens rauszukommen, Sonnenlicht zu tanken. Sonnenlicht unterstützt auch hier wieder den Schlaf-Wach-Rhythmus. Es hilft bei der Regulierung und vor allem hilft es auch wieder bei der hormonellen Steuerung. Morgens ist es Cortisol, die Cortisolausschüttung am höchsten, die ersten 2 Stunden ungefähr. Das wird unter anderem durch Licht unterstützt. Gleichzeitig wird auch die Serotoninproduktion angeregt. Serotonin, unser Wohlfühlhormon, auch wieder verantwortlich für mehr Fokus, für mehr innere Ruhe und Energie. Und zu guter Letzt auch das Thema Dopamin. Auch das wird angeregt, die Produktion durch Licht. Das heißt, die erste Stunde nach dem Aufstehen würde ich jedem empfehlen, mindestens 10 bis 15 Minuten rauszugehen, kleinen Spaziergang zu machen. Gerade jetzt im Winter ist es ein bisschen schwieriger. Wenn es bewölkt ist, gerne auch ein bisschen länger, wenn es die Zeit zulässt, also ein bisschen eher so in Richtung halbe Stunde. Und ich persönlich habe mir jetzt noch, es kommt dann aus dem Biohacking, wenn man das so nennen darf, eine Tageslichtlampe geholt als kleiner Hack, der mich nochmal unterstützt, um das Thema Licht optimal ja über den Tag verteilt auch und morgens abzudecken. Das ist eine 10.000 Lux Tageslichtlampe. Ich weiß nicht, ob du auch eine hast. Aber wobei, in Valencia brauchst du keine.
Nee, hier brauche ich gerade keine, aber ich hatte in Berlin eine.
Okay. Ja. Für mich wirklich ein kleines Ding mit sehr viel Impact. Ich merke es tatsächlich direkt. Die Lampe fordert oder fördert auch hier wieder das Thema Serotoninausschüttung. Wird auch zur Therapie genutzt gegen Depressionen zum Beispiel. Und ist jetzt gerade im Winter wunderbar, wenn man mal so eine saisonale, depressive Verstimmung hat. Und das kann ich nur weitergeben noch als kleinen Tipp. Gerade für Sportler, die sehr viel Zeit auch in Hallen zum Beispiel verbringen oder im Indoor. Und der dritte Punkt ist Thema Koffein. Koffein ist grundsätzlich eine super Sache, weil es nämlich die Leistungsfähigkeit erhöht. Dazu gibt es genug Studien. Hier nur beachten, wie viel und das Timing davon. Wie viel hängt dann auch so ein bisschen von dem Geschlecht ab, von dem Gewicht etc. Das heißt, hier gebe ich jetzt keine konkreten Angaben. Grundsätzlich kann man sich, glaube ich, so in dem Bereich 3 bis 5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bewegen. Was viel wichtiger ist noch, ist gerade hinsichtlich des Schlafs, dass den Koffeinkonsum möglichst rechtzeitig zu beenden über den Tag verteilt. Was meine ich damit? Koffein hat ungefähr eine Halbwertszeit zwischen 6 und 8 Stunden. Bedeutet, dass wenn ich eine Tasse Kaffee um 12 Uhr zu mir nehme, als Beispiel, und die Verstoffwechslung dauert ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis ich 50% raus habe, habe ich dann quasi noch abends um 8 Uhr zum Beispiel die Hälfte des Koffeins noch intus. Das war jetzt nicht das perfekte Beispiel. Wir nehmen mal ein Beispiel mit 16 Uhr zum Beispiel. Dann machen wir 8 Stunden, 16 Uhr plus 8 Stunden sind 10 Uhr, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, du gehst dann noch mit einer halben Tasse Kaffee ins Bett. Und Koffein, wie wir alle wissen, ist eher anregend. Und das wollen wir auf gar keinen Fall abends. Und das heißt, mit Koffein im Blut schläft sich tendenziell eher schlecht. Mhm. Und was ich auch schon erlebt habe oder auch schon gehört habe, dass viele, nicht viele, aber einige Athleten auch schon in Richtung, dass sie halt auf Koffein quasi funktionieren, ne? Und nicht mehr auf Recovery. Mhm. Und das sollte deutlich verhindert werden, meiner Meinung nach. Und man kann da recht schnell in so einen Teufelskreis reinrutschen, weil wenn man schlecht schläft, braucht man tendenziell noch mehr Koffein, um dieselbe Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und da möglichst zu vermeiden, in diesen Kreislauf reinzurutschen, ist eine Kontrolle über das Koffein oder den Konsum zu bekommen. Und sag mal so, spätestens 8 bis 10 Stunden vorm Schlafengehen das letzte koffeinhaltige Getränk ist nicht immer möglich. Ist auch von Einzelfall oder von Fall zu Fall dann nochmal unterschiedlich, je nachdem, wie schnell es verstoffwechselt werden kann. Aber grundsätzlich 8 bis 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr zu sich nehmen. Das Thema Alkohol schneide ich super kurz ein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Leistungssportler weniger Alkohol konsumieren als jetzt der Durchschnittsotto. Nichtsdestotrotz auch hier 4 bis 5 Stunden vorm Schlafen gehen kein alkoholisches Getränk mehr. Bestenfalls auch nicht nach einem Erfolg am Wochenende. Selbst das einzelne Bier, wenn man es zu knapp vorm Schlafen gehen einnimmt, kann schon negative Folgen auf die Schlafqualität haben. Das ist der nächste Punkt mit dem Alkohol. Und ansonsten, was wir noch mitgeben wollen, das heißt, wir haben jetzt Consistency, wir haben das Thema Licht, wir haben das Thema Koffein. Ich bin ein Freund von Abendroutinen. Abgesehen davon liebe ich auch Morgenroutinen, aber Abendroutine ist dann nochmal viel, viel relevanter für einen guten Schlaf. Hier würde ich sagen, auf jeden Fall beachten. Zum einen, gibt dir so eine halbe Stunde, Stunde Zeit, einfach um den Organismus runterzufahren. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Atemübungen einbauen, du kannst ein Buch lesen, du kannst meditieren, du kannst Yoga machen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Ich bin persönlich bin jetzt mittlerweile auch ein Fan von der Shaktimat. Das ist so eine Akupunktur. Bringt mich super runter. Es legt mich da 20 Minuten drauf und schlafe danach wie ein Baby. Das heißt, da ist auch viel mit Testen, was für einen funktioniert. Aber ich sage mal so, eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen, die sollte dir gehören. Und bestenfalls auch ohne Handy oder Laptop und auch TV, weil diese kleinen Alltagshelfer haben leider viel Blaulicht und das Blaulicht ist nicht so förderlich abends. Ganz im Gegenteil, es kann sogar unseren Schlaf ruinieren in dem Sinne, weil der Körper denkt, einfach gesprochen, dass es Tag ist. Und dadurch die Hormonsteuerung so ein bisschen außer Kontrolle kommt und die Melatoninproduktion nicht gefördert wird. Das heißt, die Tendenz steigt dann, dass du zum einen länger brauchst, um einzuschlafen, gerade wenn du auf Social Media unterwegs bist. Also nicht nur der Blaulicht-Aspekt, dass das Handy mit sich bringt, aber auch die Reels zum Beispiel, oder du unterhältst dich auf WhatsApp mit einem Freund und dann kommst du einer anregenden Konversation und dann schüttest du Dopamin aus, Adrenalin aus. All das ist alles andere als förderlich für einen entspannten Schlaf, weil abends wollen wir eins, wir wollen aus einem sympathischen, also aus einem Stressmodus rauskommen in einen parasympathischen, also einen entspannenden Modus, Erholmodus, um dann bestmöglichen Schlaf zu bekommen. Genau, das sind 4 Punkte. Und zu guter Letzt würde ich noch sagen, was können wir noch? Ja, das Umfeld in dem Raum, in dem du schläfst. Hier gibt es eigentlich so klassische Empfehlungen. Temperatur ist wichtig. Zwischen 16 und 20 Grad ist so die Wohlfühltemperatur für den Körper, um bestmöglich zu schlafen. Was passiert beim Schlafen? Dein Körper verringert die Körperkerntemperatur um ungefähr 1 Grad. Das geht natürlich deutlich einfacher, wenn es außenrum etwas kühler ist. Und dieses Absenken der Temperatur ist dann ein Zeichen für die Melatoninproduktion. Und was ist noch? Genau, man sollte möglichst dunkel schlafen, das ist nicht immer möglich. Wenn es gar nicht möglich ist, das Zimmer so ein bisschen abzudunkeln, würde ich auch eine Schlafmaske empfehlen. Das funktioniert an sich auch immer ganz gut. Und möglichst ruhig natürlich. Ich hatte jetzt, war jetzt 2 Monate in Barcelona und habe gemerkt, wie katastrophal es ist, wenn man nicht in einem Münchner Hinterhof wohnt und wenn die Tür leicht offen ist, weil man frische Luft braucht, das ist übrigens auch ein Aspekt. Frische Luft, super wichtig für die regenerativen Prozesse, die nachts stattfinden, das heißt genug Sauerstoff auch zu bekommen. Dann war so ein bisschen die Krux herauszufinden, wie weit kann ich die Tür offen lassen, ohne dass ich jedes Mal aufwache und gleichzeitig aber sicherstelle, dass ich noch Sauerstoff bekomme in dem Raum. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Mein Schlaf hat tatsächlich über die Zeit hat ziemlich gelitten und ich habe es auch definitiv gemerkt, was mein Energielevel angeht. Das Gute war aber dann, da war jeden Tag Sonnenschein, das hat es dann so ein bisschen wieder aufgewogen. Aber wenn du wirklich eine optimale Schlafumgebung möchtest, ist es sehr, sehr empfehlenswert, es möglichst ruhig zu gestalten, wenn möglich. Und zuletzt bin ich ein Freund von einem anständigen Kissen, gerade für Athleten, die viel reisen. Ich bin ein Freund von, darf ich hier Werbung machen? Nee,
gell? Klar, teil, was du nutzt.
Ich habe jetzt seit 2, 3 Jahren das Blackroll-Kissen, empfehle es auch jedem weiter. Das ist eine super Möglichkeit, auch einfach einzurollen und auf Reisen mitzunehmen. Wer kennt es nicht? Man schläft auswärts, zum Beispiel im Hotel, da ist die erste Nacht immer so semi-geil. Und das Kissen ist wirklich so die eine Konstante, die man von zu Hause mitnimmt, die mir persönlich und auch jetzt meiner Erfahrung nach mit anderen Athleten, denen ich es empfohlen habe, eine super Geschichte ist, um trotzdem recht ruhig zu schlafen, sage ich mal. Die erste Nacht wird wahrscheinlich nicht so perfekt wie die zu Hause. Das hat da unter anderem auch andere Gründe, warum das so ist. Aber das ist noch so eine Komponente und eine gute Matratze. Das habe ich auch schon das ein oder andere erlebt, wo die Athleten dann irgendwie auf so einer IKEA, durchgelegenen IKEA-Matratze schlafen und sich dann wundern, warum sie morgens aufwachen und verspannt sind und Rückenschmerzen haben und nachts nicht richtig zur Ruhe kommen. Wird häufig übersehen. Und deswegen umso wichtiger die Qualität der Matratze, dass die passt. Genau, das so in der Nutshell.
Alright, glaube ich, ein paar super wichtige Dinge dabei. Ich nutze spannenderweise auch das Recovery Pillow von Blackroll. Die haben mal vor einem Jahr, anderthalb Jahren, haben die mal Werbung auch gemacht hier im Podcast sozusagen. Und im Zuge der Kooperation habe ich das Kissen damals bekommen und hatte das bisher da, bis dahin gar nicht auf dem Schirm, dass sie sowas auch machen. Ich kannte sie halt nur klassisch von ihren Faszienrollen. Und habe jetzt auch dieses Kissen echt immer überall mit hingenommen, egal wo wir auf der Welt waren, egal wo ich irgendwie auch mal kurz hinfliege für einen Workshop. Letztens war ich ein paar Tage in Berlin und ich nehme immer dieses Kissen mit, weil ich einfach weiß, so, wenn ich das zumindest unter meinem Kopf habe, es ist so ein Gefühl von, ich bin zu Hause und ich schlafe automatisch viel, viel besser.
Ja, 100% kann ich genauso unterschreiben, definitiv. Ja.
Ein wichtiges Thema, glaube ich, noch zum Thema Schlaf. Empfiehlst du allen Athleten wirklich auch ihren Schlaf zu tracken?
Grundsätzlich bin ich ein Freund von You can't change what you don't measure. Das heißt, ich bin ein Freund von Tracking. Ich handhabe das eigentlich relativ ähnlich wie mit der Ernährung. Bei der Ernährung finde ich es auch sehr sinnvoll, einfach mal, um einen Überblick zu bekommen, das mal 1, 2, 3 Wochen zu tracken, was man eigentlich da so isst über den Tag verteilt. Wie viel Kalorien nehme ich zu mir? Was nehme ich zu mir? Genauso handhabe ich das auch ehrlich gesagt mit dem Thema Schlaftracking. Das heißt, bestenfalls zieht man sich ein Whoop-Armband an oder ein Oura-Ring, was auch immer, und trackt das Ganze mal. Mittlerweile gab es, glaube ich, bei Whoop sogar 1 Monat kostenloses Testen. Das habe ich dann auch ausgenutzt mit ein paar Athleten. Hab denen gesagt, holt euch das, trackt euren Schlaf mit Whoop, um da mal ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen. Das heißt, ich finde das sehr hilfreich, einfach auch für mich zu schauen, okay, wie ist die Consistency zum Beispiel, wie sie ins Bett gehen, wie ist die Verteilung von den einzelnen Schlafphasen, auch wenn die nicht 100% genau sind, aber sie können dir eine Direction geben oder eine Richtung. Und was ich allerdings, oder wo ich vorsichtig wäre, wo ich mich selbst auch immer wieder erwische, ist zu sagen, okay, mach dich nicht abhängig von den Daten. Gerade an Wettkampftagen ist es, glaube ich, ratsam, tatsächlich das Ding einfach wegzulegen und einfach auf den Körper zu hören. Um dann nicht aufzuwachen, weil das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal. Ich wache auf, fühle mich eigentlich gut, schaue auf meine Uhr und die sagt eigentlich gar nicht gut. Und ich denke mir so, okay, shit. So, wem glaube ich jetzt? Und da die Uhr doch oftmals eigentlich recht hat, bin ich dann schon ein bisschen verwirrt und hatte schon das ein oder andere Mal so ein bisschen einen Struggle, wie ich dann so meinen Tag plane, was das Training angeht. Und deshalb. Ich denke, über einen gewissen Zeitraum, gerade fürs Coaching, um so eine Baseline zu bekommen, als Teil des Assessment, ist es super hilfreich, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute es getrackt haben, fand ich es eigentlich ganz cool, weil die dann gesehen haben, ah ja, okay, krass, das und das passiert. Und wenn man dann noch so ein bisschen mit einer App zum Beispiel kann man auch Töne tracken und man sieht halt, okay, schnarche ich, auch ein super, super, super relevanter Punkt, weil das auch einen Einfluss auf die Schlafqualität haben kann. Und man kann einfach ein bisschen besseres Verständnis entwickeln, auch was so nachts passiert eigentlich, weil das ein super spannendes Thema ist. Man legt sich nicht einfach hin und macht die Augen zu und macht dann wieder auf. Das heißt, Tracking ist eigentlich auch eine super coole Möglichkeit, um so ein bisschen Education zu betreiben. Das heißt, die lernen auch sehr, sehr viel immer während des Trackings. Die einzelnen Schlafphasen, was passiert während des Schlafes, was hat Auswirkungen auf meinen Schlaf, auch immer super interessant zu sehen. Wenn ich das und das mache, aha, mein Schlaf wird schlechter, okay. Das heißt, als Baseline super. Ich würde es jetzt aber, wenn die Person es nicht unbedingt möchte und sich dann irgendwie in das Tracking verliebt, sage ich jetzt nicht, du musst es jetzt die nächsten Jahre immer weitermachen, sondern im ersten Schritt erstmal so ein Baseline-Tracking, 4 Wochen einfach mal anschauen, wie so die einzelnen Parameter sind und darauf basierend dann auch so das Coaching zu gestalten. Und man hat halt wunderbare datengetriebene Insights, mit denen man arbeiten kann. Genau.
Letzte Frage dazu. Wenn du jetzt jemanden hast und sagst, hey, du hast all diese Tipps natürlich gerade geteilt, aber durch irgendeinen Einfluss ist es dann doch nicht möglich, wirklich das Ganze so umzusetzen. Und es gibt mal einen Tag, der vielleicht richtig scheiße ist, so wo ich irgendwie gegen alle Recovery-Empfehlungen verstoßen habe. Was sollte ich an solchen Tagen machen oder wie kann ich vielleicht doch an solchen Tagen meine Recovery in Anführungsstrichen wieder retten, beziehungsweise gibt es überhaupt was, womit ich das wieder retten kann an dem Tag?
Ja, mein erster Gedanke ist, wir sind nicht perfekt. Auch Athleten sind nicht perfekt. Auch wenn sie nach Perfektionismus streben, viele. Man darf da auch ein bisschen sanfter mit sich sein, glaube ich. Und das darf ich auch gerade noch lernen. Es gibt Tage, die sollten jetzt nicht zu häufig vorkommen, aber sie dürfen vorkommen, wo man einfach mal nicht den perfekten Schlafwert hat oder nicht perfekt auf die Ernährung geachtet hat. Ich bin kein Freund von Perfektionismus, ich bin ein Freund von 80-20. Das bedeutet 80%. Wenn du die richtig machst, passt. 20% kannst du machen, was du willst. Klar, ab einem gewissen Bereich im Top-Top-Elite-Athletenbereich, da darf man wahrscheinlich so 90-10 machen oder vielleicht 95-5. Aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, hier ein bisschen sanfter zu sich zu sein. Gleichzeitig aber auch wieder zu wissen, okay, der Tag darf vorkommen, aber morgen ist wieder ein anderer Tag sozusagen. Und ich bin ein Freund von dem Satz Never miss twice. Bedeutet für mich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann wird der nächste auf jeden Fall besser, was das Thema Recovery, Ernährung etc. angeht. Meistens handhabe ich das sogar so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Mittagessen irgendwie mir eine Pizza gönne, dann wird mein Abendessen auf jeden Fall wieder nährstoffreicher, sage ich mal. Und zu dem letzten Teil deiner Frage, ob ich das retten kann. Da ich ein Schlafverfechter bin, würde ich sagen, wenn du deinen Schlaf so gestaltet hast für den Tag, dass du ausreichend und gut geschlafen hast, dann ist das andere, sage ich mal, Ernährung weniger schlimm von der Regeneration, als wenn du es andersrum machst. Das heißt, wenn du 4 Stunden schläfst, danach aber versuchst irgendwie mit der gesündesten Ernährung und Sauna und Eisbad und alles Mögliche mit einer Massagegun noch zu arbeiten, du wirst diese 4 Stunden Schlaf nicht mehr retten. Es ist aber natürlich besser, als wenn du dann auch noch suboptimal essen würdest, den ganzen Tag auf der Couch rumliegen würdest, nichts machen würdest und Netflix schaust und was auch immer. Aber so würde ich das handhaben. Wenn du auf eins dich fokussieren solltest, was das Thema Regeneration angeht, von den einzelnen Punkten, das heißt Ernährung, sagen wir mal Stressmanagement und Schlaf, versuch das Thema Schlaf so gut wie möglich zu machen. Und das andere darf dann auch mal das ein oder andere Mal so ein bisschen kürzer treten, sollte aber in der Summe langfristig gesehen deutlich, 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 deutlich mehr Tage haben, an denen das passt. Aber nobody's perfect. Und so würde ich das handhaben wollen. Das heißt, Schlaf first und alles andere dann sozusagen ergänzend und nicht andersrum auf jeden Fall, weil das eine kannst du mit dem anderen nicht mehr auswiegen, sozusagen. Meine Erfahrung.
Alright, sehr cool. Für all die Athleten, die jetzt bis hierhin zugehört haben und vielleicht erkannt haben, ey, ich habe noch ein bisschen Potenzial in meiner Recovery und ich weiß vielleicht gerade selbst nicht, wie ich da am besten ansetzen soll. Was ist die beste Möglichkeit, um dich zu kontaktieren und vielleicht auch ein bisschen Support in dem Bereich zu bekommen?
Mhm. Wenn die Athleten auf LinkedIn sind, dann da gerne kontaktieren, einfach über den Namen Björn Eberhardt, schickt mir gerne eine Anfrage und dann können wir uns da einfach austauschen. Ansonsten Instagram hast du schon angesprochen, können Sie auch gerne da drauf gehen. Über WhatsApp bin ich dann auch zu erreichen, das seht ihr dann alles auf Instagram oder LinkedIn sind jeweils meine Webseite und meine Daten hinterlegt. Und das ist so sind so die To-Go-Plattformen, wo, glaube ich, auch mindestens auf einer die Leute unterwegs sind. Das heißt, da gerne kontaktieren und auch gerne kontaktieren, wenn ihr einfach so ein bisschen mehr verstehen wollt, noch mehr Fragen habt zu dem Thema. Bin da immer sehr, sehr gerne bereit, drüber zu quatschen. Und genau, dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere oder die oder ein oder andere auf mich zukommt.
Alright, dann packe ich die Sachen auf jeden Fall auch in die Shownotes, da kann dann jeder auch direkt reinschauen und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Björn. Super viele Insights, glaube ich. Für viele definitiv nochmal eine extrem gute Orientierung, um einfach zu schauen, was kann ich auf der Ebene besser machen und wie kann ich mich da noch auch professioneller einfach aufstellen, um irgendwie auch vielleicht meinen eigenen sportlichen Zielen gerecht zu werden mit dem, was ich im Background dafür tue. Und ja, von daher danke dir, dass du dein Knowledge hier geteilt hast und deine Zeit hier mit uns verbracht hast.
Ja, vielen Dank, Patrick, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht und bis bald, würde ich sagen.
Bis ganz bald. Mach's gut.
Mach's gut.